Wissenschaft im Brennpunkt.
Als die Autobombe explodiert, sitzt Ulrich Malt in seinem Ferienhäuschen und schaut Tour de France.
And then about 3:30 in the afternoon, there was suddenly a break in the transmission from the Tour de France.
Gegen 3:30 wurde die Übertragung unterbrochen und ein Sprecher sagte, dass es im Zentrum von Oslo eine Detonation gegeben habe, wahrscheinlich mit Toten.
What's going on? But it was an explosion and probably some people got killed. You know, the speculation started, was this a kind of a Muslim terrorist?
Am Anfang haben alle an einen islamistischen Terroranschlag gedacht. Niemand ist auf die Idee gekommen, dass der Täter ein junger, blonder Mann sein könnte, der nur einen Kilometer von mir entfernt in Oslo wohnt.
One kilometer away from where I live in Oslo. Nobody had ever thought about that.
Am 22. Juli 2011 verübt der Norweger Anders Breivik einen Bombenanschlag auf das Regierungsviertel in Oslo, bei dem 8 Menschen getötet werden. Danach fährt er auf die Insel Utøya zum traditionellen Sommercamp der Arbeiterjugend und erschießt 69 Menschen.
And of course, then you start to reflect on.
Dann zerbricht man sich natürlich den Kopf.
Who the hell is that person?
Wer zum Teufel ist diese Person?
What do you think about? What is wrong? Why did he do that?
Was stimmt nicht mit dem? Warum hat er das getan?
Seine letzte Schlacht. Amok. Teil 1. Täterprofile. Von Marieke Degen.
Ein Mann, der in einem bestimmten Zeitfenster mehrere Menschen tötet. In einer Schule, am Arbeitsplatz, in einem öffentlichen Gebäude, in einem Sommercamp. Er tötet ohne Vorwarnung und ohne erkennbares Motiv. Und oft tötet er sich selbst. Es gibt einen Namen dafür, Amok.
So they actually start more kind of machine-like killing.
Sie töten wie eine Maschine. Sie befinden sich in einer Trance. Sie agieren wie in einem Computerspiel.
They are actually on a video game, you see? Bang, 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 bang.
Amok. Ein Begriff, mit dem Wissenschaftler nicht besonders glücklich sind. Amok stammt aus dem Malaiischen und bedeutet so etwas wie plötzliches Ausrasten. Doch ein Amokläufer rastet nicht plötzlich aus. Die Tat ist oft lange geplant und die Ausführung kalt und kontrolliert.
Sie gehen vor die Tür, laden nach, machen die Türen auf, schießen das Magazin leer. Sie schießen teilweise durch Türen hindurch. Und das scheinbar unbewegt, ohne Mimik, ohne Emotion, ohne Mitleid und ohne zu zögern.
Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie, Universität Gießen, beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema.
Ich habe noch nie erlebt, dass einer die Tat bereut hat.
Amokläufe hat es vermutlich immer schon gegeben. In Deutschland kennt man noch Fälle aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Amokläufe sind sehr selten, in ihrer Wirkung aber jedes Mal verheerend. Und am Ende immer wieder die gleiche Frage. Warum hat er das getan?
The first day in court, when he appeared for the first time, you know, he entered the door. Norway, it was a very small courtroom.
Am ersten Prozesstag, als er das erste Mal im Gerichtssaal aufgetaucht ist, er kam rein und das erste, was ich dachte, war, das ist ein traumatisierter junger Mann, eine tragische Figur. In gewisser Weise hatte ich Mitleid.
He actually looks like a tragic figure. That was my first. So in a way, you felt pity for him.
Ulrich Frederik Malt, Psychiater, Reichshospital in Oslo. Gutachter von Anders Breivik, dem Attentäter von Utøya.
No, it was not an evil. And I think that it's important that you ask that, because most people may think that the person that commit such an amoklauf or a killing spree, as they say in English, you think he's evil.
Mit Bösartigkeit hat das nichts zu tun, auch wenn das viele denken. Für so eine Tat gibt es keine einfache Erklärung. Es müssen viele verschiedene Faktoren dafür zusammenkommen, eine Art tödlicher Mix. Sie töten nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie, aus psychologischer Sicht, Verlierer sind.
They do it basically because there are, you can say, from a psychological point of view, losers in a way.
Eine Art tödlicher Mix. Was macht ihn aus? Warum läuft ein Mensch amok? Wissenschaftler, die das ergründen wollen, haben nur eine Möglichkeit. Sie müssen die Fälle, die bereits geschehen sind, rekonstruieren. In der Hoffnung, Parallelen zwischen den Tätern zu entdecken und daraus bestimmte Risikofaktoren abzuleiten. Das ist auch das Ziel von Target, einem interdisziplinären Forschungsprojekt, in dem deutsche Amokfälle seit 1913 aufgearbeitet werden. Doch die Analysen haben ihre Grenzen. Die Fallzahlen sind sehr gering. Und viele Amokläufer, ein Drittel aller Erwachsenen und zwei Drittel aller Jungen, sind tot. Den Forschern bleiben oft nur die Strafakten.
Wir schauen uns an, wer waren die Täter. Wir versuchen, ihren Lebenslauf zu rekonstruieren. Wir versuchen, ihre Situation nachzuvollziehen, in der sie die Tat geplant haben, in der sie die Tat begangen haben. Wir versuchen, Motive zu rekonstruieren.
In Britta Bannenbergs Aktenschränken türmen sich Leitsordner mit Ermittlungsergebnissen, Zeugenaussagen, Obduktionsberichten. Die Kriminologin wertet die Tagebücher der Täter aus und ihre Internetaktivitäten, führt Interviews mit Opfern und Weggefährten.
Man hat häufig das Gefühl, die Grausamkeit der Tat, die schlimmen Folgen sind beim Täter irgendwie gar nicht so recht angekommen.
In den letzten Jahren hat Britta Bannenberg über 60 Amoktaten aus Deutschland analysiert. Dazu weitere Fälle aus dem Ausland. 25 davon wurden von jungen Tätern begangen. Mindestens 13 fanden an einer Schule statt, sogenannte School-Shootings. Die Verhaltensmuster der Jugendlichen sind dabei auffallend ähnlich.
Amoktäter sind stille Zeitgenossen, die lange solche Taten planen, die lange in Hass und eher kalter Wut schwelgen. Das heißt, sie fühlen sich über lange Jahre verletzt, gedemütigt, angegriffen, gemobbt, diese ganze Palette. Das schreiben sie auf, sie führen ja häufig Tagebuch, sie kommunizieren in sozialen Netzwerken und da wird deutlich, dass sie sich völlig missverstanden fühlen, dass sie sich völlig angegriffen fühlen von fast jedem. Und daraus leiten sie auch ihre Rechtfertigung für die Taten ab.
Der tödliche Mix. Eine unglückliche Verkettung von persönlichen Eigenschaften und äußeren Umständen. Ein problematisches Elternhaus, eigenes Versagen, kaum Anerkennung, Kränkungserlebnisse, mangelnder Selbstwert, Außenseitertum. Das sind nur einige der Zutaten, aus denen sich die hochexplosive Mischung zusammenbraut. Und deren Essenz ist, junge Amokläufer haben im Umgang mit anderen Menschen offenbar große Schwierigkeiten.
Ihr Bindungsverhalten ist komplett gestört. Warum das so ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen schon, dass sie nicht in der Lage sind, enge, tragfähige Bindungen zu irgendeinem Menschen einzugehen. Sie haben keine engen Freunde, sie haben keine Freundin. Sie scheinen aber durchaus über längere Zeit diesen Kontakt zu suchen, merken aber auch selber, dass das nicht so gut funktioniert.
Viele Täter fühlen sich gemobbt. Doch Britta Bannenberg hat kaum Hinweise darauf gefunden, dass sie auch tatsächlich gemobbt wurden. Die Täter kapseln sich vielmehr selber ab. Ein Teufelskreis aus Isolation, Rachefantasien und einem Gefühl von Ausweglosigkeit beginnt, der durch Medien, durch Internet, gewalthaltige Filme, Ego-Shooter noch befeuert wird.
In keinem einzigen Fall würde man jetzt sagen können, dass die Medien die Tat verursacht haben. Medien spielen aber sehr wohl eine Rolle, weil sie zur Identifikation einladen. Es geht immer um Identifikation mit Rächerfiguren und mit Vorbildern, die ähnliche Taten begangen haben.
Ob der Racheplan tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, hängt auch von der Verfügbarkeit von Waffen ab. In den USA, wo man Schusswaffen fast in jedem Haushalt findet, ist das Risiko eines Amoklaufs deutlich erhöht, auf 1 bis 2 pro Monat. Die Täterprofile, die in Deutschland erarbeitet werden, bestätigen ältere Forschungsergebnisse aus den USA mit einem Unterschied.
Wir würden sehr viel deutlicher sagen, dass alle Täter psychopathologisch auffällig sind. Also mindestens haben die Täter beginnende Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und psychopathologische Auffälligkeiten. Und einige wenige, gerade auch der jungen Täter, scheinen doch auf dem Weg gewesen zu sein, eine Psychose zu entwickeln.
Anders Breivik fällt in eine Täterkategorie, für die sich Gewaltforscher seit einigen Jahren besonders interessieren. Die Lone Wolves, einsame Wölfe. Das sind erwachsene Amokläufer, deren Tatmotive zusätzlich von extremistischen Ideologien überlagert werden. Lone Wolves gehören aber keiner radikalen Gruppe an. Sie agieren allein. Breivik war besessen von der Idee einer angeblichen Islamisierung Europas. Vielleicht wurde er auch deshalb in einem ersten Gerichtsgutachten für schizophren erklärt. Er habe im Wahn gehandelt und sei nicht schuldfähig. Nach Protesten gab es ein zweites Gutachten, das ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen attestierte. Die verwirrte Staatsanwaltschaft wollte eine dritte Einschätzung. Sie berief den Psychiater Ulrich Fredrik Malt von der Universität Oslo in den Zeugenstand. Und der kommt wieder zu einem ganz anderen Ergebnis.
Formally, he probably has what we call an highly functioning autism or Asperger syndrome.
Er hat das Asperger-Syndrom, eine Form von Autismus.
But it's not due to a psychiatric disorder per se.
Aber das ist nicht die Ursache. Er hat eine psychische Störung, ja. Aber dazu kommt das sehr problematische Elternhaus, die politischen Ansichten, die schlechten Erfahrungen in der Schule.
And then you have all the school experiences.
Ulrich Malt hat nie mit Anders Breivik gesprochen. Er hat ihn im Gerichtssaal beobachtet und er hatte Zugang zu allen verfügbaren Unterlagen. Sie reichen zurück bis in die früheste Kindheit.
What we do know is that he was hospitalized already about 3 years old.
Er war schon mit 3 Jahren in der Kinderpsychiatrie, weil er verhaltensauffällig war. Damals haben sie darüber diskutiert, ob sie ihn aus seiner Familie herausholen sollten, weil sich so viele Dinge in die falsche Richtung entwickelten. Sie haben damals schon in ihrem Bericht geschrieben, wenn man diesem Jungen nicht hilft, wird er später große Probleme bekommen.
Having major psychiatric problems when he grew up.
Passiert ist nichts. Anders Breivik blieb bei seiner Mutter.
Asperger-Patienten können nicht wie gesunde Menschen soziale Kontakte eingehen. Und das muss ein Mensch ja täglich. Es werden Forderungen der Schule gestellt, es werden Forderungen am Arbeitsplatz gestellt. Und wenn diese Forderungen aufgrund der sozialen Kontaktstörung nicht erfüllt werden können, dann kann so ein Mensch richtig in die Ecke gedrückt werden, der kann in Not kommen. Und in solch einer Situation kann Amoklauf eben auch ein Ausdruck von Not und Leid sein.
Harald Ressing leitet die forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Menschen mit Tötungsfantasien sieht er in seiner Klinik jeden Tag.
Also das Thema, sich selbst etwas anzutun oder auch aggressive Gedanken gegenüber anderen, das kommt bei sehr vielen psychischen Störungen vor. Das ist wirklich Alltag in der Psychiatrie und Psychotherapie, dass solche Themen besprochen werden.
Über den geistigen Zustand von Amoktätern gibt es nur wenige Studien. Doch Fachleute gehen mittlerweile fest davon aus, dass alle Amokläufer psychische Probleme haben, auch wenn die nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind. Die Palette reicht von schweren psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Schizophrenien über Entwicklungsstörungen wie Asperger bis hin zu unterschiedlichsten Persönlichkeitsstörungen.
Man kann sicherlich sagen, dass psychische Störungen nicht die Ursache sind. Also im Sinne, es gibt eine Ursache und das ist die psychische Störung und die ist kausal alleine verantwortlich für den Amoklauf. Aber in einem komplexen Bündel an Ursachen spielen psychische Störungen natürlich bei Amoktätern eine Rolle.
Der forensische Psychologe Reed Malloy von der Universität von Kalifornien in San Diego hat Ende der 90er eine der ersten Studien zu Massenmördern veröffentlicht und mehrere Amoktäter in den USA begutachtet. Ein erheblicher Teil der erwachsenen Amoktäter, manche sprechen von bis zu einem Drittel, litt zum Tatzeitpunkt offenbar an einer wahnhaften Psychose, zum Beispiel an einer Schizophrenie.
They've broken contact with what you and I would consider consensual reality, and in their mind.
Sie haben den Kontakt zur Realität verloren und kreieren ihre eigene, sehr bizarre Welt. Sie glauben fest daran, von anderen verfolgt zu werden. Mit der Wirklichkeit hat das aber nichts zu tun.
They tend to be more lethal.
Solche wahnhaften Massenmörder fordern tendenziell mehr Opfer als nicht wahnhafte Täter. In ihrer eigenen Welt machen sie eine bestimmte Gruppe von Menschen aus, die sie verfolgt und an denen sie dann Vergeltung üben.
Avenge or obliterate that group of individuals.
Bei jugendlichen Tätern zeigt sich ein solcher Wahn offenbar seltener. Bei ihnen finden sich mehr Hinweise auf diverse Persönlichkeitsstörungen. Ihre sozialen Fähigkeiten sind stark beeinträchtigt. Viele sind introvertiert und extrem ichbezogen, fast schon narzisstisch.
Dabei nehmen sie sich selbst viel wichtiger, als sie sind, und fühlen sich schnell von anderen schlecht behandelt. Gleichzeitig versagen sie permanent in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dieses Versagen, gepaart mit dem Gefühl der eigenen Wichtigkeit und dem Gefühl, von allen schlecht behandelt zu werden, das kann einen Menschen zu einer solchen Tat bewegen.
Dann ist da noch der eigene Tod, der in vielen Fällen fest in den Amoklauf mit eingeplant ist. Harald Ressing geht davon aus, dass Depressionen das verbindende Element vieler Amoktaten sind.
Viele Menschen haben dann die Idee, sich selbst zu töten. Ja, also Suizide sind natürlich auch wiederum viel häufiger als Amokläufe. Aber solche aggressiven Impulse, die gegen einen selbst gerichtet sind, die können auch sich vermischen mit aggressiven Impulsen gegen andere. Also wenn man das erleben hat, die anderen sind schuld an meinem Leid, dann kann es, das nennt man homizidal-suizidales Syndrom, und das ist ganz typisch für Depressionen, also dass zunächst Aggression sich gegen andere richtet und dann auch gegen sich selbst.
Der tödliche Mix. Forscher können die Risikofaktoren immer näher eingrenzen. Aber die Sache hat einen Haken. Es gibt Millionen Menschen auf der Welt, die psychisch krank sind, die an einer Schizophrenie oder an Depressionen leiden. Millionen Menschen, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die im Alltag versagen, die sich missverstanden und allein fühlen. Millionen Menschen lieben Ego-Shooter. Die allermeisten von ihnen werden niemals einen Amoklauf begehen.
Wir bezeichnen eine Gruppe von Menschen, die ein Risikofaktorenbündel haben, als potenzielle Amokläufer, können aber sicher nicht sagen, das wird ein Täter oder das wird kein Täter. Das ist das große Problem an den Risikofaktoren.
Und was am Ende den Ausschlag gibt, warum sich Personen, die durchaus längere Zeit schon an eine Amoktat gedacht haben, vielleicht schon relativ weit waren in ihren Fantasien, warum die keine Vorbereitungshandlungen aufnehmen, im Gegensatz zu denen, die das dann tun, und da den Unterschied auszumachen, das fällt uns noch sehr schwer.
Kann man Amokläufe verhindern? Amokläufe sind extrem selten. Sehr viel häufiger sind Amokdrohungen. In Deutschland gibt es jedes Jahr mehrere hundert. In Schulen und Universitäten, aber auch in Behörden und Unternehmen. Viele Einrichtungen wenden sich dann an Jens Hoffmann und sein Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Hoffmann ist Fachmann für Gewaltprävention. Er soll die Gefährlichkeit der Situation einschätzen.
Das Wichtige ist eben hinzuschauen, auch die Person, die bedrohliche Äußerungen getätigt hat, mal zu fragen. Wir werden viel zu wenig gefragt. Was bedeutet das eigentlich? Was ist da los? Schauen, gibt es dort Krisen? Gibt es noch andere Verhaltensweisen, die problematisch sind? Und dann praktisch machen wir Einschätzungen und meistens auch gleichzeitig mit Fallberatung, Managementberatung, wie man mit solchen Drohungen dann auch umgeht.
Die allermeisten Drohungen werden aus der Situation heraus geäußert. Im Streit, aus Wut. Die Befragten distanzieren sich schnell. Ab und an spitzt sich die Situation aber auch zu. Wie bei dem jungen Mann, der an einem schweren Verfolgungswahn litt.
Und er kam in eine solche Lage aus seinem Gefühl, durch seine Krankheit bedingt, dass andere ihn fertig machen wollen und dass er sich rächen muss, so dass es dann gelungen war, ihn praktisch gegen seinen Willen auch in psychiatrische Behandlung zu bringen, gemeinsam mit der Polizei. Und was sich dann gezeigt hatte, dass er bei sich zu Hause schon Waffen beschafft hat, jetzt keine Schusswaffen, sondern ein Schwert beschafft hat, mit dem er dann diese Tat auch begehen wollte, um sich selbst gewissermaßen zu schützen.
Jens Hoffmann sagt, Amokläufe lassen sich verhindern. Nicht alle, aber viele. Denn die meisten Menschen, die so eine Tat wirklich planen, senden im Vorfeld bestimmte Warnsignale aus. Hoffmann und sein Team haben in den letzten Jahren hunderte Amokdrohungen begleitet. Bislang, sagt er, haben sie alle Fälle in den Griff bekommen.
Wir tun uns immer sehr schwer mit der Aussage, wir hätten schon mal einen Amoklauf verhindert. Wir wissen es nicht. Sondern die Idee ist, wir sehen, wenn sich Risiko zusammenbraut, und wir arbeiten daran, dass nichts passiert. gemeinsam mit anderen. Ob die Person Amoklauf begangen hätte oder nicht, können wir nicht wissen.
Zusammen mit Reed Malloy hat Jens Hoffmann die Warnsignale bei Amoktätern herausgearbeitet. Zu den wichtigsten zählen Vorbereitungshandlungen, eine Fixierung auf einen Schuldigen und die Identifizierung mit früheren Tätern. Sie zeigen, wer es wirklich ernst meint.
One of the most important warning behaviors is what we call pathway behavior.
Das sind erstens Vorbereitungshandlungen. Das bedeutet, dass Sie die Tat konkret vorbereiten. Sie beschaffen sich Waffen und Munition und planen sehr sorgfältig, wo und wie die Tat stattfinden soll. Freunde, Familie oder Geschwister bekommen das oft mit. Aber Sie können sich nicht vorstellen, dass die Person das tatsächlich durchzieht und sagen deshalb nichts.
But they believe the person isn't actually going to carry anything out, so they don't tell anybody.
Zweitens, das Fixierungswarnverhalten. Bei School-Shootern tritt das besonders häufig auf.
The shooters tend to be very fixated or preoccupied with a particular person.
Sie sind wie besessen davon, dass eine bestimmte Person oder ein bestimmter Umstand schuld an ihrem Leid ist. Sie beschäftigen sich permanent damit. Sie drücken ihren Ärger und ihre Verachtung bisweilen auch in sozialen Netzwerken aus. Die meisten School-Shooters hatten solche Fixierungen. Schüler, die nur gedroht hatten, nicht.
And the school threateners are not. They don't have any evidence of fixation.
Drittens, Identifizierung. Amokläufer suchen sich eine neue Identität. Sie schlüpfen in die Rolle des Rächers. Oft identifizieren sie sich dabei mit früheren Tätern.
There is the repetitive thoughts that I can become very powerful.
Das sind immer wiederkehrende Gedanken, Fantasien, mächtig zu sein, sich an Menschen, die einen verletzt haben, rächen zu können. In seinem Kopf wird er zum Krieger, zum Helden, der es allen zeigt, der den Feind vernichtet und oft auch sich selbst.
Obliterates the enemy and in many cases will during that final act also obliterate himself.
Meistens lassen die Täter irgendetwas von ihrem Vorhaben durchsickern. Es muss nicht immer eine offene Drohung sein. Manchmal sind es beiläufige Bemerkungen gegenüber Dritten oder Andeutungen im Online-Chat. Leakage nennen das Fachleute.
And we also urge people to take these kinds of communications seriously.
Wir bitten alle eindringlich, solche Äußerungen, egal in welcher Form, ernst zu nehmen und zu melden. Sie sind oft der erste Anhaltspunkt, dass etwas nicht stimmt, dass da jemand ist, um den man sich möglicherweise kümmern muss. Meistens steckt nichts dahinter. Es gibt keine Vorbereitungshandlungen, keine Identifikation, keine Fixierungen. Aber es ist wichtig, dass das überprüft wird.
Warnsignale sind nicht immer offensichtlich. Sie müssen überhaupt erst bemerkt werden. Schulen, Behörden und Unternehmen brauchen Ansprechpartner, an die sich Mitschüler und Kollegen wenden können. Die Einrichtungen müssen wiederum eng mit der Polizei, mit Psychiatern, Psychologen und lokalen Hilfseinrichtungen zusammenarbeiten, um, wenn nötig, weitere Schritte einzuleiten. Weltweit gilt das als beste Strategie, um schwere Gewalttaten zu verhindern. Jens Hoffmann hilft, solche sogenannten Bedrohungsmanagements vor Ort aufzubauen. Schult den Umgang mit professionellen Online-Programmen, die Fallinformationen automatisch auswerten. Das Interesse, sagt er, ist groß. Seine Seminare sind ausgebucht. Die Attentate von Oslo und Utøya. Hat Anders Breivik Warnsignale ausgesendet? Hätte man die Tat ahnen können? Die Experten sagen, höchstwahrscheinlich nicht.
Das ist einer der ganz wenigen Fälle, in denen ein Täter, der eine solche Gewalttat begangen hat, wirklich extrem wenig nach außen hat praktisch durchsickern lassen von seinen Aktivitäten.
Jens Hoffmann hat den Fall sehr genau analysiert. Breivik hat diverse Warnverhalten gezeigt. Er hat die Tat gezielt geplant, sich Waffen und Sprengstoff beschafft und damit geübt. Er fixierte sich im Jahr vor der Tat auch immer mehr auf die Idee, dass Europa durch den Multikulturalismus gefährdet sei. Und er identifizierte sich stark mit Kreuzrittern. Aber all das hat er bewusst geheim gehalten.
Was man auch herausgefunden hat, er hatte zum Beispiel Kontakt mit Freunden oberflächlich gehalten, damit sie nicht kommen und nach ihm sehen, weil er sich verändert hat. Also er war schon auf eine düstere Art ein sehr gut vorbereitender, planender Täter, dessen Warnverhalten sehr schwierig zu erkennen gewesen wäre im Vorfeld. Das große Problem ist, wenn wir solche schweren Gewalttaten haben von Personen, die noch angebunden sind in Schulen, die einen Job haben, die studieren, dann hat man Einrichtungen diese Warnsignale mitbekommen. Bei solchen Taten wie der Täter Norwegen, der relativ isoliert war, ist das eben viel schwieriger. Also diese Lone Wolves, diese praktisch Einzeltäter, die sich auf radikale Ideologien, wie hier auf rechtsradikale Ideologien, berufen, sind schwer zu identifizieren.
Frage nach dem Warum. Die Wissenschaft kann sich ihr nähern und wird sie doch nie vollständig beantworten.
In the end, we will never ever be able to explain that 100%.
Es wird immer etwas bleiben, das unsere Vorstellungskraft übersteigt. Damit müssen wir leben.
We have to live with.
Die Frage nach dem Warum. Die meisten Täter stellen sie sich selber. Warum denke ich immer ans Töten, schreiben sie in ihre Tagebücher. Warum kann ich nicht anders?
Es ist wirklich wichtig und das könnte auch eine wichtige Botschaft sein, wenn man über dieses Thema spricht, dass Menschen, die Probleme erkennen und die vielleicht auch selbst bei sich eine Gefährdung sehen, dass die sich wirklich auch vertrauensvoll an solche Profis wenden und um Behandlung nachsuchen. Und wenn man vielleicht durch Information auch deutlich machen kann, dass es da sehr wohl Hilfestellungen gibt, ich denke, das wäre auch eine wichtige Botschaft.
Eine endgültige Sicherheit gibt es nicht. Amokläufe lassen sich nicht sicher vorhersagen. Sie lassen sich nicht immer verhindern.
It will happen again, sooner or later, whatever we do.
Es wird wieder passieren. Anders Breivik, der Attentäter von Utøya und Oslo, wird den Rest seines Lebens in einem norwegischen Hochsicherheitsgefängnis verbringen. Ab und zu schreibt er Briefe aus seiner Einzelzelle, beklagt sich über seine Haftbedingungen.
Ihr Journalisten beschäftigt euch viel mit ihm, dem Täter, und ich verstehe das auch. Aber die wahre Tragödie ist, dass er 69 Menschen erschossen hat, aus nächster Nähe. So wie wir beide hier sitzen. Er hat sie einfach erschossen. Dazu die Opfer des Bombenanschlags, die vielen, vielen Verletzten und ihre Familien für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Das ist die wahre Tragödie.
So that's the real tragedy.
Seine letzte Schlacht, Amok. Teil 1, Täterprofile, von Marieke Degen. Es sprachen Claudia Mischke, Hartmut Stahnke und Bernd Rehäuser. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Den zweiten Teil, Überleben, hören Sie morgen um 16.30 Uhr.